Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin selbstständige Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen mit so ein paar Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Adultismus und Partizipation. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage feafinger.de. Und in diesem Podcast versuche ich eigentlich gerade, du hörst schon, ich sage eigentlich, ich versuche eigentlich einen Rhythmus zu haben von 3 Folgen im Monat und 2 davon von mit mir alleine und eine mit einem Gast. Im Moment funktioniert das nicht so gut und ich bitte dich darum, dich im Sinne der Strukturflexibilität einfach darauf einzustellen, dass hier jetzt in nächster Zeit Dinge ein bisschen durcheinander laufen werden und dann komme ich wahrscheinlich zurück zum Rhythmus. Das liegt daran, dass ich gerade unheimlich viel unterwegs bin, unheimlich viele coole Dinge erleben darf. Zum Beispiel durfte ich einen Vortrag auf der Didakta halten. Ich darf in ganz, ganz vielen Kitas sein und da Fortbildungen geben, online, offline. Und dann geht manchmal einfach das mit dem Podcast so ein bisschen darüber unter. Ja, ich glaube, so kann man sagen. So, aber ansonsten bespreche ich hier Dinge, Situationen aus Kitas, bei denen ich mir denke, Leute, das können wir besser, das können wir schöner. Und dann lade ich mir eben manchmal auch Gäste ein. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast zu Gast und ich freue mich mega. Wir haben uns eigentlich erst live vor einer Woche gesehen und er war schon mal da. Und ja, ich kann nur sagen, es macht immer Spaß. Und ich, bevor ich jetzt die große Lobeshymne anstimme, sage ich erstmal, es ist Sebastian Lisowski. Und ich kann nur empfehlen, dass alle sich mal irgendwie mit Sebastian Lisowski in Live treffen, weil es einfach immer witzig ist, es macht immer Spaß. Es sind immer fachlich gute und auch authentische Gespräche, das schätze ich sehr. Und genau, er ist Kindheitspädagoge, er war selber ganz lange in der Praxis, er hat als Fachberatung gearbeitet, er hat mit Bürger Holz heißt er, ne? Ja.
Richtig, ja.
Ich war gerade bei Bilderkraft und ich dachte, nee. Also Bürger Holz, ein Buch geschrieben und ein Workbook, der Kita-Kompass. Und jetzt ist sein eigenes Buch rausgekommen, Mentor Me, das ABC der Praxisbegleitung. Und weil wir uns ja letzte Woche gesehen haben, habe ich es direkt live bekommen und konnte schon ein bisschen reinschauen und querlesen. Und es ist ein total gutes Buch. Aber bevor wir jetzt auch noch dazu kommen, Sebastian, mega schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, liebe Fea. Also jetzt weiß ich, wie sich alle meine Gäste fühlen, wenn ich sie ankündige oder auf Insta-Lives. Es ist wirklich eine warme Dusche, eine Schokoladendusche, sowas über sich zu hören. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, die Worte zu schätzen. Und ich kann das an so vielen Punkten ja einfach nur zurückgeben. Ich glaube, da nehmen wir uns beide nichts mit dem gegenseitigen Beweihräuchern. Und es ist ja tatsächlich nicht einfach nur, damit es sich schön anhört, sondern ich bin mal der festen Überzeugung, dass ich jetzt für uns beide sprechen kann. Wir meinen das wirklich vom Herzen und aus Überzeugung so. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde ja alle meine Gäste toll, die ich hier habe. Nur jetzt ist es so, manche kenne ich halt ein bisschen mehr. Und bei dir kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Ich habe heute Morgen in der Vorbereitung noch überlegt, gibt es eigentlich jetzt außer Sarah irgendjemanden, den ich öfter aus dieser ganzen Bubble live getroffen habe als dich und ich glaube tatsächlich nicht. Weil, wenn ich jetzt so überlege, wir haben uns damals in Freiburg getroffen, zweimal quasi. Dann haben wir uns in Berlin getroffen, als ich da war letztes Mal.
Ja.
Wo noch?
Bielefeld
In
letztes Jahr.
Bielefeld, genau. Ich glaube, ich vergesse die Hälfte einfach.
Dieses Jahr Didakta und dann immer, wenn ich bei Sarah zu Besuch, also wenn ich bei Sarah zu Besuch
Stimmt.
war, haben wir uns ja auch, ich war
privat
bei dir
auch
zum
eben.
Geburtstag. So,
Ja,
ja,
genau. Wir
also.
waren auch irgendwann mal frühstücken noch mit Saskia Franz.
Ja, genau.
Genau. So, aber jetzt lass uns einmal ganz professionell werden.
Ausnahmsweise.
Mentor Me, genau, heißt das neue Buch. Ich habe dich kennengelernt als jemanden, der sehr losgeht für wirklich kompetente, gute Praxisanleitung. Kannst du, bevor wir jetzt echt über das Buch sprechen, so ein bisschen erzählen, wo kommt das her? Warum ist dir das so ein Anliegen?
Das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, die mir tatsächlich schon das eine oder andere Mal begegnet ist, warum mir dieses Thema so wichtig ist. Und ich muss immer wieder so ein kleines Stückchen ausholen, beziehungsweise erstmal sagen, dass es gar nicht so spektakulär vielleicht ist, wie man vermuten mag, weil Ich bin ja auch klassisch über dem zweiten, oder was heißt klassisch? Mittlerweile klassisch kann man schon fast sagen, über zweiten, dritten Bildungsweg gekommen. Ich habe ja erst eine Malerlehre gemacht. So, das heißt, ich habe im Handwerk gelernt und kenne einen ganz, ganz anderen Umgangston. Habe dann mein Fachabi gemacht, dann meine Erzieherausbildung rein schulisch in Berlin. Das sind dann 3 Jahre mit 3 Praktika. Also war dann auch Praktikant, bin dann als Berufseinsteiger. Ich habe wirklich dann diesen klassischen Standardweg gegangen. Und irgendwann war immer so die Rede, ich wollte eigentlich bei meinem Arbeit Multiplikator für naturwissenschaftliche Bildung werden. Weil wir hatten da so Karrieremodelle, einmal die Fachkarriere und einmal die Leitungskarriere, Führungskarriere. Und irgendwie hieß es dann so, ah, oh ja, wir kriegen einen neuen Auszubildenden. Und dachte ich mir so, ja, okay, voll gut. Und dann hieß es dann, ja, tragt euch mal ein. So, er kommt bis dann und dann, muss sich irgendjemand dafür verantwortlich fühlen. Und dann gucke ich immer so jeden Tag, okay, es hat sich keiner eingetragen, keiner eingetragen, es vergingen so 1, 2 Wochen. Und nachher war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte so, hä, ey, ganz ehrlich, hier entscheidet sich jemand bewusst aus einer guten Stelle bei der Deutschen Post in den Erzieherberuf zu gehen, aus Überzeugung. Und dann ich so, hä, irgendjemand muss ich ihm doch annehmen. So, und dann habe ich mich halt eingetragen und dann hieß es, naja, also Sebastian, du übernimmst doch jetzt die Anleitung. Hättest du nicht Lust, wir haben gerade trägerinterne Praxismentoren weiter. Da habe ich so, ja, kann ich machen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass dadurch meine angestrebte Fachkarriere als Multiplikator für naturwissenschaftliche Bildung damit an den Nagel gehangen wurde, weil im Träger ganz klar war, du sollst keine Doppelrollen, Mehrfachrollen haben. Es war Rollenklarheit gewünscht, was ich jetzt im Nachgang, also damals fand ich es doof, weil dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Und dann aber ich das total wichtig finde, Klarheit. Und da kommen wir dann auch noch zum Buch, weil das ganz, ganz viel Haltungsklarheit bringen soll. Naja, und dann bin ich so in diese Rolle reingewachsen. Also ich bin tatsächlich, wie ganz oft in pädagogischen Praxis, einfach in gewisse Themen stolpern wir manchmal rein. Plötzlich sind wir Leitung, plötzlich sind wir Stellvertretung, plötzlich sind wir dies, plötzlich machen wir das, plötzlich bin ich Fachkraft für Integration und Inklusion. Und dann denke ich mir so, okay, ja, manchmal ist das so. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin in meine eigene Biografie einfach ein bisschen zurückgegangen und habe geguckt, wie habe ich meine Praktika erlebt, wie habe ich meine Malerlehre erlebt, wie habe ich, was war mir wichtig, was hat mir gefehlt, habe ich mich am Ende nach der Ausbildung wirklich für die Praxis vorbereitet gefühlt und ich konnte eigentlich ganz viele Fragen mit Nein beantworten oder leider mit Nein beantworten, beziehungsweise war dieses, was hätte ich mir gewünscht und gebraucht, war mehr als das, was habe ich wirklich an Mehrwert in meiner Ausbildung, in der Praxis für mich mitgenommen. Und basierend darauf, plus dem Input, den ich in dieser Weiterqualifizierung bekommen habe, hat sich da so eine Haltung daraus entwickelt und so ein Bewusstsein, so eine Sensibilität. Und dann habe ich angefangen, Dinge bei mir in der Einrichtung einfach mal ein bisschen auf den Kopf zu stellen, so ein Einarbeitungsmodell zu erarbeiten, mit wirklich Schwerpunktthemen, Reflexionsgespräche einzufordern. Ich meine, damals hatten wir in Berlin noch dieses 3-2-1-Modell, wo es hieß, im ersten Jahr 3 Anleiterstunden pro Woche und dann im zweiten nur 2 und dann im letzten nur 1. So, das ist ja auch alles schon passé. Ja, und dann bin ich da reingewachsen, habe eigentlich gemerkt, wie wichtig das ist, weil wenn wir von Praxisbegleitung sprechen, sprechen wir von. Und da müssen wir einfach mal ein bisschen ins Personalmanagement gucken. Ist das einfach eine absolute Personalgewinnungs- und Bindungsmaßnahme zugleich? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch wirklich einfach einen erhöhten Mangel an Fachkräften. Das heißt, der Markt ändert sich ja gerade durch den demografischen Wandel und durch den Geburtenrückgang, also zumindest in Berlin sehr stark spürbar, dass wir Kitas nicht voll kriegen und der Arbeitnehmermarkt plötzlich wieder ein Arbeitgebermarkt wird. Und es ja essentiell wird, einfach zu sagen, so, hey, wir haben eigentlich die praktische Qualität oder die Qualität von unseren Fachkräften von morgen selber in der Hand und entscheiden darüber, ob sie Spaß daran haben, in dem Beruf zu bleiben. Oder ob sie sagen, nach der Ausbildung, wir gehen. Oder ich gehe woanders hin. Oder ich gehe in eine andere Einrichtung, weil es bei euch Kacke war. So.
Ja, ich würde gern noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast gesagt, du hast dir so ein paar Fragen dann gestellt und die meisten musstest du eigentlich mit Nein beantworten. Da hat dir unheimlich viel gefehlt und dann hast du das so ein bisschen versucht, um zu modeln, quasi das ganze Ding. Hast du das Gefühl, dass da so ein Bewusstsein dafür da ist, weil also mein Gefühl ist so ein bisschen, ja, irgendwer muss es halt machen. Also
Ja
ich.
und nein. Es ist so der Klassiker, wie wenn wir über Schule zum Beispiel reden und es kommt auf die Schule an und dann kommt es wiederum innerhalb der Schule auf die Lehrkräfte an. So ist es tatsächlich ja auch genau in dem Thema, so empfinde ich das zumindest. Ich habe so unglaublich wertvolle und engagierte Praxisbegleitungen, Anleitungen, MentorInnen. Da der Begriff PraxismentorInnen noch nicht so präsent ist, versuche ich eben auch in dem Buch eine diverse Begrifflichkeit aufzugreifen von Begleitung, Anleitung, aber auch PraxismentorInnen, was für mich quasi so das alles Gleiche sind, Synonyme. Und zeitgleich erlebe ich es aber auch auf der anderen Hand sehr, sehr stark, wie du gerade geschildert hast. Ja, irgendwie, es ist ein notwendiges Übel, wir müssen es ja machen. Und das ist das, was mir sowohl in der Begleitung von angehenden Fachkräften selber aufgefallen ist. Ich hatte ja auch kostenlose Gruppenmentorings mit Auszubildenden aus ganz Deutschland. Ich habe selber ja welche begleiten dürfen oder aber eben auch im Gespräch mit den ganzen MentorInnen, die ich selber ausgebildet habe, mit Anleiten auf Augenhöhe. Da bin ich auch mittlerweile über 30 ausgebildete MentorInnen, was einfach richtig krass ist für 3 Jahre, wo ich sage, Wahnsinn. Und es ist immer spannend, mit was für einer Erwartungshaltung auch Menschen an die Begleitung rangehen und an die zu begleitenden Personen, also in dem Fall angehende Fachkräfte. Und da ist so ein Perspektivwechsel eigentlich immer total hilfreich gewesen. Und das Feedback, was ich immer wieder bekomme, ist, ja, wow, ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ah, stimmt, du hast ja eigentlich recht, ne? Und spätestens an dem Punkt, wo wir über biografische Selbstreflexion reden, sagen die, dann kommen wir nämlich genau zu diesen Fragen, die ich mir gestellt habe. Zum Beispiel, was habe ich denn wirklich für mich, für die Praxis mitgenommen? Hatte ich Einblick in alle relevanten Strukturen oder Prozesse oder Absprachen, Gremien und? So, was ja auch klassisch ist, dass man, wenn man nicht gerade berufsbegleitend die Ausbildung macht, ja nicht zwangsläufig als Praktikant oder nur, wenn man 3 Monate das oder an Teamsitzungen teilnimmt. Also man, da fehlt einem ja etwas, wo Entscheidungen getroffen werden, die mich ja auch mit betreffen, ist das halt, ich musste halt unglaublich viel proaktiv selber einfordern. Also ich habe gesagt, ich möchte bei Entwicklungsgesprächen dabei sein. So, ich möchte das kennenlernen, bevor ich mit voller Verantwortung dastehe und keine Ahnung von Tuten und Blasen habe, nur weil ich es theoretisch in der Schule gelernt habe. So, und solche Dinge waren für mich total wichtig, und das habe ich dann alles mit reingenommen. Und deswegen glaube ich, ist es schon im subjektiven Empfinden, würde ich sagen, die Gewichtung ist ein bisschen mehr bei, ja, lästiges Übel und eigentlich mehr Arbeit, als zu sagen, ja, ist total gewinnbringend und ich mache es total gerne. Wobei es da diese Menschen auf jeden Fall auch da draußen gibt.
Ja, also ja, ich glaube es auch und ich erinnere mich eben so an meine Praxiszeit, ne? Es gibt so Leute, die wollen unbedingt gerne dann Leute anleiten und so und machen das dann und dann ist gut, wenn es dafür ein Konzept gibt und es gibt Leute, die wollen es unbedingt nicht oder erkennen auch einfach die Wichtigkeit nicht. Ich glaube, das spiegelt sich in dem, was du jetzt auch gesagt hast. Was sind so Dinge, bei denen Leute, wenn du die begleitest und ausbildest, um Praxisbegleitung zu sein, sagen, ah, oh krass, da habe ich so nie drüber nachgedacht. Fällt dir da spontan was ein? Weil das würde mich jetzt interessieren.
Absolut, also da fallen mir gleich mehrere Sachen ein. Das eine ist erstmal überhaupt, was ist meine konkrete Aufgabe als Praxisbegleitung? Und der Klassiker ist ja immer so, ja, ich muss dafür sorgen, dass ich sage es jetzt, die angehende Fachkraft die Ausbildung schafft. Wo ich sage, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe der angehenden Fachkraft selber. Sie hat sich dafür entschieden. Sie ist dafür verantwortlich, dass die schulischen Leistungen stimmen. Wir sind am Ende auch nicht die, die darüber entscheiden, auch wenn es das Anerkennungsjahr in den ein oder anderen Bundesländern gibt, wo ja dann doch eine Praxisnote mit reinfließt. Aber per se sind wir nicht für die Ausbildung als solches zuständig, weil das ist ganz klar gesetzlich geregelt. Der Ausbildungsauftrag liegt bei der Fachschule. Und das ist dann auch so, ah, okay. Und das heißt aber nicht, dass wir natürlich nicht über schulische Themen reden und dass wir dann über Transferaufgaben, dass wir dabei unterstützen oder einen Rahmen schaffen, der diese Transferaufgaben möglich macht. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dass sie das machen oder dass sie das schaffen. Dafür sind die angehenden Fachkräfte selbst verantwortlich. Und dann ist immer so, ah, ja, stimmt. Ich so, und trotzdem darfst du dich freuen, wenn deine angehende Fachkraft eine einzelne Klausur schreibt, dann dürft ihr euch gemeinsam darüber freuen. Voll okay. Aber es ist nicht deine Verantwortung. Andere Dinge, ohne jetzt inhaltlich zu sehr reinzugehen, sind das Thema Erwartungen, Fehlerkultur, beziehungsweise ich spreche ja immer total gerne von Erprobungskultur. Wie können wir die Ressourcen von angehenden Fachkräften mit einbinden? Also sie tatsächlich als, ich habe es hier auch im ABC unter Young Professionals genannt, also sie einfach als Experten in Themen, die sie ja gerade aus der Schule behandeln, mitzunehmen und mit reinzunehmen, um selber davon zu profitieren und zu lernen, eine neue Perspektive mitzubekommen und nicht zu sagen, ja, du und deine Theorie, ne, das funktioniert in der Praxis sowieso nicht und wir machen das, ne, schon seit Jahren so. Also all das ist halt immer ein Haltungsthema und mir geht es gar nicht darum, per se Methoden zu vermitteln. Auch die vermittle ich, aber zeitgleich geht es ja wirklich viel um die Perspektive, wo steht mein Gegenüber, was braucht mein Gegenüber und wie geht es mir gerade mit der Gesamtsituation und was kann ich leisten, was bin ich bereit zu leisten und was muss ich vielleicht leisten, damit wir hier am Ende nach diesen 3 Jahren oder nach dem Anerkennungsjahr, wie auch immer, eine gut ausgebildete Fachkraft haben, die sich in der Praxis sicher fühlt, die in der Lage ist, selbstständig, selbstwirksam und selbstverantwortlich Entscheidungen zu treffen und die entsprechenden Konsequenzen, die sich daraus ergeben, egal ob positiv, negativ oder neutral, verantwortungsbewusst tragen können, ohne gleich in eine Sinnkrise zu stürzen oder im Selbstwert sich so herabzusetzen, dass sie dann wieder sagen, oh, das ist mir alles zu viel, ich will das nicht mehr machen. Weil am Ende sind wir alle Menschen und treffen Entscheidungen basierend auf unserem persönlichen Wissensstand, auf unserer Sozialisation. Und ich unterstelle jetzt erstmal den meisten einfach keine Böswilligkeit, sondern immer die beste Intention mit dem Wissensstand, den wir haben. Und das sind dann, wenn die Leute das anfangen zu verinnerlichen, dann merkst du richtig, wie dann so eine Glühbirne aufgeht, so wie bei Vicky. Und das ist dann immer total schön zu sehen, weil eigentlich braucht es für gute Praxisbegleitung nicht viel. Aber manchmal stehen wir uns ein bisschen selber im Weg. So empfinde ich das.
Was würdest du denn sagen, was braucht eine gute Praxisbegleitung?
Eine gute Praxisbegleitung hat für mich eine sehr vielfältige Verantwortung. Zum einen erstmal braucht sie die Fachkompetenz, um Dinge fachlich gut und richtig einordnen zu können. Also ich muss mein eigenes Handwerkszeug echt auf einem hohen Niveau beherrschen. Das ist für mich, weil wenn ich jemanden begleite, der lernt, dann habe ich eine Verantwortung. Es geht nicht darum, dass ich lehre in dem Sinne, sondern dass ich einordne und einschätzen kann, professionell einschätzen kann, wo bewegt sich die Person gerade hin. Es ist natürlich eine menschzentrierte Haltung. Also wo steht mein Gegenüber, was brauche es? Und ich sehe die Ressourcen und bin nicht defizitorientiert. Und natürlich eben aber auch zu sagen, ich bin meiner eigenen Rolle, in der ich bin, mir sehr, sehr bewusst. Also Rollenklarheit, Rollenbewusstsein, auch Vorbildbewusstsein, unglaublich wichtig. Und auch das Auseinandersetzen mit, was sind meine Erwartungen und muss mein Gegenüber diese Erwartungen erfüllen? Sind sie dienlich für den Prozess? Sind sie gerade überhaupt erfüllbar und so weiter? Das sind Dinge, die für mich total wichtig sind. Was nicht heißt, dass man sich auch mal über Dinge ärgern darf und dass man auch mal eine Diskussion haben darf oder vielleicht auch mal einen kleinen Streit haben darf. Für mich ist es immer wichtig, am Ende des Tages, okay, wie kommen wir wieder zusammen? Und ich werte dich nicht als Person ab, sondern mir geht es um das Verhalten in der entsprechenden Situation und ich kann es halt fachlich am Ende des Tages vernünftig einordnen. Ohne ja, Killerphrasen zu verwenden, naja, das haben wir halt schon immer so gemacht und du hast das genauso zu machen. Und dann eben das, warum dahinter der Sinn nicht vermittelt wird, das ist, glaube ich, auch für mich so ganz wichtig, Sinnvermittlung. Warum tun wir die Dinge, die wir tun und was haben die Kinder vor allem davon und was hast du in der Beziehung zu den Kindern davon? Und genauso umgekehrt.
Es ist schon umfangreich, ja? Also, ist nicht ganz so ohne. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, ich glaube, das letzte Mal, als du bei mir im Podcast warst, da ging es auch um dein Programm, das Anleiten auf Augenhöhe. Und Wenn ich das jetzt richtig weiß, ist es online. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell stattfindet. Aber wenn ich richtig weiß, ist es online. Und ihr besprecht da eben genau diese Themen, die du jetzt auch so grob irgendwie angerissen hast, ja?
Absolut. Also wir besprechen zum einen erstmal allgemein, was bedeutet Mentoring, wer sind die Akteure, wer gehört alles dazu, was bedeutet das? Also wir machen echt einen allgemeinen Einstieg mit auch Kennenlernen und so weiter. Das Zweite ist, dann geht es wirklich um Rollenbewusstsein und Aufgaben und Verantwortung, die wir haben. Das dritte Modul ist Willkommenskultur. Also da reden wir wirklich so, wann beginnt ein Onboarding, wozu brauchen wir das, was bedeutet Willkommenskultur, wie fühlt sich denn jemand wirklich willkommen? All diese ganzen Geschichten, dann vierte Modul ist Kommunikation ist alles. Also da legen wir wirklich nochmal den Schwerpunkt auf Kommunikation und was für ein machtvolles Instrument es ja eigentlich ist und eigentlich lebenslanges Üben und Anwenden bedeutet, bis man das wirklich perfektioniert. Und das letzte Modul ist halt biografische Selbstreflexion, wo wir dann, und das Schöne ist aber am Ende, findet alles irgendwie in allen Modulen so ein bisschen statt, weil wir eben nicht alles isoliert voneinander betrachten können. Aber es ist halt viel Selbstreflexion und Einordnung durch mich am Ende und meine Perspektive und meine Haltung, die ich da mitgebe.
Ich finde es total schön, weil ich höre halt daraus, da deine ganzen Themen kommen da so zusammen, ne? Weil das andere große Thema, über das du viel sprichst, ist ja auch Werte, Werteorientierung, welche Werte gebe ich weiter? Das ist ja einfach auch so ein großes Thema für dich. Es gibt ja auch das Wertbuch zum Beispiel. Und ich habe so, ich dachte jetzt gerade, wenn ich dich so darüber reden höre, das passt alles so zusammen. Und wie du auch gesagt hast, es greift halt eins ins andere. Ja.
Ja, und das, also ich glaube, wenn wir auf Pädagogik gucken, so das wird dir ja ähnlich gehen. Wir können nicht nur Adultismus isoliert betrachten, wir können nicht nur Partizipation isoliert
Ja.
betrachten, wir können nicht nur BO isoliert betrachten. All diese Dinge haben ja so viele Querschnittsthemen und da merkt man eigentlich, wie hochgradig verantwortungsvoll unser Berufsfeld ist und wie entscheidend es ist, wie wir andere Dinge mit in unseren Themen berücksichtigen, also auch wenn jedes Thema einzeln eine Berechtigung hat, für sich zu stehen und wissenschaftlich, fachlich echt ausgearbeitet werden kann ohne Ende, ist es halt immer wichtig, diese Querverbindung zu schaffen und mitzudenken.
Ja,
So
ich finde
zumindest.
auch, um eben rauszufinden, wozu machen wir das denn jetzt? Wie du auch gerade gesagt hast, warum machen wir das? Was haben wir davon? Was hilft es der Beziehung zum Kind und so? Dafür finde ich auch diese ganzen Querverbindungen einfach super hilfreich. Und ich finde auch, das ist das, was es am Ende ja spannend macht, ne? Zu sehen, wenn ich das mache, dann entsteht am Ende vielleicht das oder es geht noch mal in die Richtung oder vielleicht merke ich brauche da noch ein Wissen dazu oder so. Ja. Wenn du jetzt da Menschen ausbildest, was sind so die Herausforderungen, die denen begegnen auf diesem Weg?
Ich denke, es sind tatsächlich festgefahrene Glaubenssätze und Annahmen, was mein Gegenüber vor allem alles leisten muss und was ich leisten muss und mit den ganzen herausfordernden Rahmenbedingungen, in denen wir uns ja jetzt einfach schon seit mehreren Jahren befinden. Die Anforderungen werden ja nun mal nicht weniger. Und deswegen verstehe ich immer dieses Gefühl, dass man sagt, ja, das kann on top sein, weil es natürlich auch ein gewisses Investment bedeutet. Und Investment ist am Ende immer etwas wie bei Aktien, ETFs und so weiter. Es gibt halt keine Garantie dafür. So. Und am Ende kann ich eine geile Arbeit geleistet haben und die Person geht trotzdem. So. Und dann frage ich mich, wozu mache ich das alles? Oder die Leute fangen an und gehen mitten im Prozess, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie sich nicht angenommen fühlen, wertgeschätzt fühlen und man selber das da nicht wahrhaben möchte, woran das vielleicht liegt. Manchmal darf man auch einfach sagen, sind wir vielleicht nicht die richtige Einrichtung für dich. Vielleicht brauchst du einfach jemand anderen. Und manchmal passt das einfach wirklich nicht. Und dann gibt es wieder manchmal Momente, wo es Menschen gibt, die vielleicht für den Beruf nicht ganz so geeignet sind. Auch das, finde ich, ist unsere Verantwortung, dann aber auch wirklich fachlich fundiert anzumerken und zu besprechen und zu gucken, was kann man alles noch tun. Und deswegen,
Oh,
ja.
ja, da sagst du was. Hey, das finde ich ja persönlich so schwer, rauszufinden, ist der Beruf für jemanden was oder nicht. Und ich bin dann so, ich halte mich dann eher zurück, weil ich denke so, naja, die Person hat sich ja dafür entschieden, die wird ja schon wissen. Und dann merkt man aber vielleicht so im Alltag, es passt nicht so richtig, ne? Also die kommt nicht richtig in Kontakt mit den Kindern oder sie kriegt die Ausarbeitungen nicht hin. Und das finde ich immer alles nicht so dramatisch, weil da so viele Sachen dazugehören können. Aber wenn ich über so einen langen Zeitraum dann keine Entwicklung sehe, dann wäre das für mich ein Punkt, wo ich vielleicht doch mal mit jemandem ins Gespräch gehe, um zu sagen, bist du sicher, dass das das ist, was du machen möchtest? Aber ich finde das so schwierig, weil ich immer denke, ich will ja jetzt einem jungen Menschen oder jemand, der auch quer einsteigt, nicht sagen, oh, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut.
Und du sagst genau den entscheidenden Punkt. Es geht nicht darum, dass jemand in Anführungszeichen etwas falsch macht, oder vielleicht immer mal wieder andere Dinge falsch macht, sondern dass keine Entwicklung stattfindet. Oder zumindest nur sehr müßig und sehr langsam. Und die Frage ist ja, müssen wir zu jedem Preis alles und jeden irgendwie durchwinken? Nein, müssen wir nicht. Also auch das ist für mich eine ganz klare Haltung. Die Gefahr dabei ist aber einfach, dass wir super schnell in der Bewertung sind und Menschen abwerten, weil wir unseren eigenen Erwartungen und unsere eigene Verantwortung und unsere eigene Rolle nicht bewusst sind. Und dann Menschen, die vielleicht nicht sofort in Anführungszeichen auch hier wieder funktionieren oder sich einbringen können, ja, sehr schnell jegliche Kompetenzen absprechen. Und ich hatte auch eine Auszubildende, das war meine erste Auszubildende, die ich begleitet habe. Und da habe ich mich selber in meiner Begleitung nicht mit Ruhm bekleckert. So, das ist das eine. Erzähle ich dann auch immer wieder von den Beispielen, dass auch ich da Dinge gemacht habe, wo ich sage, da habe ich einen falschen Fokus gesetzt. Und trotzdem bin ich mit ihr immer wieder ins Gespräch gegangen und habe regelmäßig Gespräche geführt. So, was brauchst du? Ich merke, dir fällt schwer, an einem Kind anzudocken. Dir fällt schwer, so, mit Eltern ins Gespräch zu gehen. Und ich rede nicht davon, dass jede angehende Fachkraft extrovertiert sein muss. Nein, auch introvertierte Menschen sind super wichtig. Und die braucht es in der Kinder und die brauchen auch Kinder. Die brauchen nicht immer jemanden, der sagt, hey, hier bin ich und hey, lass uns Party machen. Sondern die brauchen auch diese Ruhepole. Und trotzdem schaffen es andere introvertierte Menschen ja trotzdem in Beziehung mit Kindern zu gehen, mit Familien zu gehen, eben mit ihrer ruhigeren, bedachteren, besonderen Art, nicht besonderen, sondern besonnenen Art, so. Und nur weil ich vielleicht Dinge in der Ausbildung anders gemacht habe, und das ist ein großer, großer Lifehack zu sagen, nur weil ich das so gemacht habe, kann ich das nicht von anderen erwarten. Das war für mich ein großer Gamechanger, weil damals bin ich eben genau mit diesem Vergleich da reingegangen. Am Ende sollte es sich aber ein bisschen bewahrheiten, weil wir dann auch ein Gespräch hatten. Ich habe das vorher mit der Leitung besprochen und dann hieß es dann aber auch, ja, ich habe mit ihr das Gespräch geführt, Tränen sind geflossen, sie hat sich trotzdem entschieden zu bleiben. Die Leitung ist mir dann leider noch in den Rücken gefallen, beziehungsweise hat dann hinter meinem Rücken, ohne mit mir Rücksprache zu treffen, doch eine andere Entscheidung getroffen, sie zu behalten. Ich glaube, für sie wäre es einfacher gewesen und sinnvoller gewesen, sie wäre einen anderen Berufsweg gegangen. So, auch rückblickend mit dem, wie ich sie wahrgenommen habe. Aber gut, wenn andere Leute darüber entscheiden, dass sie bleibt und das getragen wird und sie das für sich so entscheidet, hey, dann bin ich der Letzte, der da jetzt irgendwie sagt, du musst gehen. Aber es gibt solche Menschen. Es gibt solche Menschen, die einfach nicht ins Berufsfeld gehören oder vielleicht überfordert mit der Tätigkeit sind, obwohl sie es gern tun wollen würden. Aber auch da haben wir eben die professionelle Verantwortung zu sagen, ich glaube, was anderes wäre für dich vielleicht besser.
Ich glaube, was auch ja irgendwie eine Herausforderung ist, ist vielleicht auch das Team oder auch eben Leitung. Wenn ich jetzt als Praxisbegleitung bestimmte Dinge mit jemandem bespreche oder vielleicht da ein Potenzial sehe und meine TeamkollegInnen sehen das Potenzial aber nicht und fangen dann irgendwie an zu lästern oder so, das ist ja auch einfach was, was es gibt. Also das finde ich total schwierig, so als Praxisbegleitung. Dann irgendwie einerseits dem Team zu sagen, Leute, lasst mal jetzt die Person irgendwie hier machen. Und andererseits vielleicht auch zu sehen, okay, vielleicht ist es auch eine berechtigte Kritik. Weißt du, wie ich das meine? Ich finde, man steht da manchmal so irgendwie dazwischen.
Naja, und die Frage ist ja hier, also ich bin ja ein absoluter Verfechter davon, das Team in solche Prozesse grundsätzlich, also in Praxisbegleitung zu 100% mit einzubeziehen, dass das keine Einzel-Individualaufgabe ist, sondern eine Teamaufgabe und allen voran natürlich als die Leitungs- oder Führungskraft mit rein zu holen, weil die am Ende den Rahmen steckt und ja auch Entscheidungen trifft und dir als Praxisbegleitung womöglich den Rücken stärkt, auch in Bezug auf Team. Und da merke ich eben, dass da eben auch super wenig Konsens darüber herrscht in Teams, wie wollen wir eigentlich hier angehenden Fachkräften begegnen, sei es von SchülerpraktikantInnen, FSJ-Bufdi bis hin zu Anerkennungsjahr, Ausbildung, whatever. Und da gibt es einfach super viele, glaube ich, unterschiedliche Definitionen, subjektiv bei den Leuten und Erwartungen, die damit einhergehen. Und das, was du aber auch gesagt hast, ist, ja, es kann sein, dass da jemand eine andere Perspektive hat und ich finde die wichtig zu hören. Die Frage ist aber, wie wird diese Perspektive begründet? Wird sie fachlich begründet und kann sie vielleicht auf struktureller, organisatorischer Ebene auch noch begründet werden? Ne? Also wenn sie sagt, hey, ich jedes Mal, weil du erst um 9 anfängst, sie kommt halt jedes Mal erst um 7:45, obwohl sie um 8 da sein soll, dann ist es ja ein berechtigter Hinweis zu sagen, den ich ja gar nicht nachprüfen kann, weil ich ja erst später komme. Oder eben zu sagen, naja, in der Situation hat sie die Kinder angeschrien. Na, und das ist jetzt nicht das, wie wir uns hier darüber verständigt haben. Und dann sind es berechtigte Dinge oder zu sagen, naja, aber ja, die kann das halt nicht. Ich glaube, die ist nicht dafür geeignet. Alles klar, woran machst du das fest? Also was sind deine Kriterien, dass du sagst, hier ist jemand für den Beruf gemacht? Lass uns darüber reden. So, lass uns im Team darüber reden. Weil, also wenn ich das als Anlass nehme, total gut. Und am Ende sehe ich uns ja auch als AnwältInnen der Mentees, ne, der angehenden Fachkräfte. Das habe ich auch im Buch als bei A mit drin. Also du merkst, wenn ich anfange, ich komme vom Stöckchen zum Steinchen und es baut sich alles aufeinander auf.
Ja. Aber das ist doch ein guter Überleitungspunkt, um jetzt wirklich auf das Buch auch zu sprechen zu kommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das heißt Mentor Me, das ABC der Praxisbegleitungen. Praxiswissen für starke MentorInnen. Und es ist ein ganz schön dickes Buch, mein Freund, ey. Was hast du gemacht? Also,
Was habe ich gemacht?
möchte ich wissen, wie lange das gedauert hat, oder will ich
Das
das
hat.
nicht wissen? Das ist schon nicht ohne, hey.
Ja, das hat auch echt viel Arbeit. Ich glaube, ich habe da jetzt ja, doch ein Dreivierteljahr
Glaube ich
reingesteckt.
sofort, ja.
Also es war schon, und jetzt im Nachhinein merke ich, oh, das hätte ich noch reinnehmen können und das hätte ich noch reinnehmen
Das ist
können. Und
immer so.
ah, das ist so
Das ist immer
ärgerlich,
so.
weißt du?
Ja, ich fühle das voll. Mir geht es ja auch immer so. Und Katrin Hohmann hat irgendwann zu mir gesagt: Weißt du, die Bücher sind immer auf dem Stand, den man da gerade hat.
Ja,
Und dann
natürlich.
entwickelt man sich halt und dann muss man damit leben, dass es immer noch mal besser gegangen wäre. So, das
Ja,
ist.
absolut. Ich würde sowas wie bei D-Druck mit reinnehmen, nochmal als Begriff. Ne? Wenn sich
Warte, was ist denn? Ah
MentorInnen
ja.
oder angehende Fachkräfte unter Druck gesetzt fühlen oder sich unter Druck setzen, bei P würde ich psychologische Sicherheit noch mit reinnehmen. So, das
Warte,
sind so.
ich muss hier mit. Okay, ja.
Also die Begriffe, die drin sind, haben alle ihre Berechtigungen, ne? Und
Voll.
trotzdem sage ich, ah, ich würde gerne noch mehr reinmachen, noch mehr reinmachen.
Du kannst ja einen Teil 2 schreiben.
Vielleicht, ja. Oder wenn die Auflage ausverkauft ist, dann muss ich sie ja
Dann.
überarbeiten und dann kann ich sie ergänzen.
Das wäre noch besser. Lass uns mal daran vielleicht arbeiten,
Ja,
dass
das
wir die
manifestieren
Auflage
wir
also,
einfach mal.
genau. Also, ich habe ja so ein bisschen schon quer gelesen, ja. Und genau, ABC heißt eigentlich so viel wie, es gibt zu jedem Buchstaben des Alphabets verschieden viele Begriffe. Also jetzt gerade bei D haben wir 3, bei P sind es, glaube ich, 5, wenn ich es jetzt gerade noch richtig weiß. Also es sind für jeden Buchstaben verschieden viele. Und du erklärst dann immer so ein bisschen, es gibt immer so ein bisschen wie sagt man denn? So einen kleinen Theorieteil. Es gibt eigentlich immer einen Praxisimpuls. Und was ich vor allem cool fand, war, dass es so diese Querverweise gibt. Also an einzelnen Stellen hast du dann drin verwandte Begriffe im Buch. Und dann kann ich zum Beispiel gucken, Seite 291 steht noch das und das. Und das fand ich cool, weil es halt auch wieder diese Querverweise herstellt, über die wir auch gerade gesprochen haben.
Ja, absolut. Und es war mir richtig wichtig, dass auch da nicht nur der Begriff steht, sondern auch die Seitenzahl. Also, dass wenn ich dann da irgendwie weiterlesen will, einfach gleich die entsprechende Seite für mich aufschlagen kann. Das ist so ein bisschen wie diese Geschichten, wo du selber entscheiden kannst und dann sagst
Ja.
du, ah, und dann musst du jetzt Seite so und so blättern.
Ja, finde ich
Also,
gut.
vielleicht sagen wir es mal so, wer jetzt hier ein fachlich wissenschaftlich fundiert, also fachlich ist es an dem Sinne schon fundiert, aber wäre jetzt hier wirklich eine reine wissenschaftliche Abhandlung mit krassen Querverweisen und Studienverweisen und sowas hat, also der hier irgendwie so eine Art Enzyklopädie im Brockhaus-Stil erwartet, wird das nicht bekommen. Weil das gar nicht der Anspruch war, jetzt hier jeden Begriff fachlich korrekt, wissenschaftlich korrekt in dem Sinne zu definieren, weil dafür gibt es genug andere Fachbücher. Also jeder Begriff als solches hat ja die Berechtigung, ein eigenständiges Buch zu sein. So, das ist ja das Ding. Und das alles so runterzubrechen im Kontext Praxis, ich halte es in die Kamera, aber das ist ja kein Videopodcast, das ist
Ist egal.
geil, schon so voll getrimmt. Und das irgendwie so runterzubrechen, dass es A, niedrigschwellig ist, weil ich weiß, dass Praxisanleitung für viele einfach immer noch eine Hürde ist und sein kann und ich das eigentlich gerne entspannter gestalten wollte, dass es leicht zu lesen ist, dass es eben Mut macht, einen Perspektivwechsel schenkt und am Ende habe ich das ja wirklich im letzten Absatz vom Buchrücken ja auch nochmal geschrieben. MentorMe ist ein Werkzeugkoffer, ein Reflexionsraum, ein Mutmacher für gemeinsames Handeln im Team und bewusstes Andersdenken von Situationen im Praxisalltag. So, und es geht nicht darum, dass ich noch zu jedem Buchstaben Praxisbeispiele reinschreibe und noch fachlich tiefer reingehe in die einzelnen Begriffe, weil dann hätten wir wirklich eine Enzyklopädie, wo wir wahrscheinlich drei Bände gehabt hätten von A bis Z, so die ersten A bis, keine Ahnung, F und dann immer weiter. So, und das wirst du ja auch kennen. Verlagsarbeit ist einfach nochmal ein Stück weit anders. Man muss einfach ein bisschen einen gewissen Rahmen einhalten. Das heißt, man muss Abstriche machen. Es gibt Dinge, für
Ja.
die setzt man sich mehr ein. Es gibt Dinge, für die sagt man, ja, okay, das kann halt ein bisschen weg. Und ich muss sagen, Verlag Das Netz hat mir hier gerade echt viel Narrenfreiheit geschenkt. Und das war tatsächlich eins. Ich wollte wirklich einen Reflexionsraum schaffen und einfach wirklich zu sagen, ah, okay, ja, stimmt. Das bedeutet also Fehlerkultur für dich. Und ja, das macht Sinn, was du schreibst. Und da geht es ja nicht darum, was die Wissenschaft über Fehler sagt. Oder auch da, klar, in jedem Fehler ist ein Helfer, habe ich auch mit drin. Das sind die klassischen Dinge, die wir ja alle kennen. Aber auch trotzdem zu sagen, was bedeutet denn Fehler aus meiner Perspektive? Und ist das etwas, was ich für mich mitnehmen kann? Und die Leute können in diesem Buch, die können einfach aufschlagen und sagen, alles klar. Das ist kein Buch, was ich von A bis Z einfach straight hintereinander weglese, sondern wie in einem Lexikon. Ich gucke nach, was ich gerade brauche und was mich interessiert. Und da lese ich nach und dann sage ich, oh, ich habe gerade richtig Gespräche, funktioniert nicht. Also kann ich gucken, ich kann bei Dialog nachgucken, ich kann bei Gespräche, ich kann bei Gesprächsformate gucken. Ich glaube, ich habe auch noch bei K Konflikte mit dabei. Müsste ich sogar eigentlich haben. Muss ich selber mal gerade ganz kurz gucken. Ja, Konflikte habe ich mit drin. Klar, Kritikfähigkeit habe ich mit drin. Kohärenz, Kommunikation. Jetzt werden vielleicht einige Stimmen sagen, aber Sebastian, Dialog, Gespräche, Kommunikation, das ist doch alles das Gleiche. Nein, es ist nicht. Für mich ist es nicht das Gleiche. Natürlich kann man alles zusammenziehen und vielleicht als Synonym bezeichnen. Aber das eine ist die Kommunikation als Tool, das Übergeordnete. Der Dialog ist das, was zwischen mir und einer Person zu zweit stattfindet. Und Gespräche sind grundsätzlich das, was ich als Mittel zum Zweck verwenden muss, um in Reflexion zu kommen. So, und dann gibt es natürlich noch Gesprächsformate. Was gibt es denn für Gesprächsformate und so weiter? Also an einigen Stellen war ich etwas differenzierter, an einigen Stellen hätte es das vielleicht gebraucht. Das ist aber auch okay, ne? Ich habe hier Feedback noch mit drin. Das könnte auch bei Kritikfähigkeit mit reingenommen werden. Aber ich finde beides halt sehr unterschiedlich.
Ja, und ich glaube, also es soll ja, wenn ich das richtig verstehe, tatsächlich Leute, die sich als MentorIn verstehen, für jemanden in ihrer Praxis begleiten, in dem, was sie tun. Und ich finde, wenn ich mir jetzt überlege, man hat dann vielleicht nicht mega viel Zeit, man hat vielleicht nicht irgendwie Stunden und Stunden, um sich dadurch irgendwas durchzuwühlen. Und mir ging es tatsächlich so, ich hatte dieses Buch in der Hand, ich saß da im Zug nach Lüdenscheid, Regionalbahn, du machst dir kein Bild, es hat einfach nur gewackelt. Ich dachte, ich kann da arbeiten, vergiss es einfach. Dann dachte ich, gut, dann kann ich aber wenigstens vielleicht ein bisschen Sebastians Buch lesen. Und ich habe das so aufgemacht. Und mich hat es total angesprochen, dass ich halt gucken kann, die einzelnen Buchstaben. Ich kann gucken, welche Begriffe gibt es da? Und dann nehme ich irgendwelche, die mich gerade ansprechen in dem Moment. Oder halt, wie du gesagt hast, ich weiß gerade nicht genau, was meinten, was weiß ich, was bedeutet denn überhaupt Coaching? Und dann kann ich das da noch mal kurz eben nachlesen so. Und das fand ich toll, ne? Dass ich einfach sagen konnte, hey, Kohärenz, das ist ja mega, dass das da drin steht. Das würde mich jetzt interessieren. Was schreibt er denn dazu? Oder auch Kongruenz, ja, richtig gute, wichtige Begriffe. Und wie gesagt, dann habe ich eben das mir so angeguckt und habe gedacht, cool, dann gibt es ab und zu einen Praxisimpuls, dann gibt es ab und zu Reflexionsfragen. Also hier zum Beispiel bei B, da geht es um Befugnisse und dann ist eben eine Reflexionsfrage, wurde meine Rolle mit Leitung und Träger klar besprochen und schriftlich fixiert? Und das finde ich halt mega wichtig, dass irgendwie überhaupt klar ist, was mache ich denn? Jetzt so, was ist denn mein Job und was ist vielleicht auch nicht mehr mein Job? Und das gefällt mir eigentlich gut, dass es halt super praxisnah ist und gleichzeitig, ich empfinde das nicht so, dass dem Buch Tiefe fehlt, gar nicht. Also ich habe jetzt nicht
Total
alles
schön.
gelesen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich
Ja,
mich dann
ja.
durchgelesen habe, dann gebe ich noch mal ein Feedback, aber ich empfinde das nicht so. Ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht das, was es braucht. Auch und ich finde auch den Begriff von Mentor sein oder Mentorin sein, für mich sagt es doch noch mal was anderes aus als Praxisbegleitung. Ich weiß, du hast gesagt, es sind Synonyme, aber ich finde, für mich geht Mentorin sein tiefer.
Ja, wenn ich mich inhaltlich damit tatsächlich identifiziere, dann ist es das. Ich finde es aber immer noch besser, als von Anleitung zu sprechen, weil Anleitung ist für mich immer dieses klassische, ja, ich sage dir, wie du es zu tun hast und so machst du es auch bitte. Ne, das ist ja nicht umsonst eine Bedienungsanleitung, eine Lego-Anleitung, was auch immer. Deswegen gehe ich schon eher von einer Praxisbegleitung aus. Also wir begleiten in der Praxis und dann ist natürlich, wie verstehe ich meine Rolle? Und wenn ich mich als Mentorin definiere, dann bedeutet diese Praxisbegleitung nochmal ein ganz anderes Level. Deswegen Praxisbegleitung als solches, glaube ich, ist ein guter Begriff zu sagen, ich gehe weg von, ich sage springen, du fragst wie hoch, sondern ich begleite dich. Und Begleitung kann bedeuten, ich gehe mal vor dir, ich gehe mal hinter dir, ich gehe mal links oder mal rechts neben dir. Aber ich bin immer bei dir. Ich begleite dich auf deinem Weg. Und das ist für mich tatsächlich an der Stelle total wichtig.
Ich muss auch sagen, ich habe die Unterscheidung oder so dieses Achten auf diese Begrifflichkeiten, das habe ich bei dir das erste Mal gehört vor ein paar Jahren. Für mich war es immer halt Anleitung, weil ich kannte nur das so. Und dann hab ich bei dir, glaube ich, das erste Mal gehört, auch nicht von Auszubildenden zu sprechen, sondern von angehenden Fachkräften. Das habe ich auch einfach komplett dann übernommen, weil ich das super gut finde, weil das eher das ausdrückt, was sie sind. Und weil ich finde, das zeigt auch, das sind irgendwann unsere Kolleginnen und Kollegen, die da kommen. So, das hat mir irgendwie gut gefallen und eben auch dieser Wert drauf, von Praxisbegleitung zu sprechen. Das habe ich aber von dir übernommen, tatsächlich.
Voll gut.
Ja, kann ich dir mal noch kurz zurückmelden, weil unter Umständen weißt du das ja gar nicht.
Ja,
Ja.
tatsächlich, das ist total lustig. Ich war letztes Jahr in Hannover für Praxisanleitungen eingeladen bzw. gebucht. Herzlichen Dank an Uschi, Drude an der Stelle. Grüße gehen
Grüße gehen
raus.
raus.
Und da war das tatsächlich. Ich habe halt von angehenden Fachkräften oder Mentees gesprochen. Also wenn wir von MentorInnen sprechen, dann sprechen wir in dem Kontext von Mentees. Vielleicht hätte es diese Einordnung noch mal am Anfang gebraucht, wie welche Begrifflichkeiten verwendet werden und wie sie verstanden werden dürfen. Um vielleicht Irritationen vorzubeugen. Und zeitgleich sage ich mir, es ändert ja erstmal nichts an der Wertigkeit des Menschen, wobei es schon einen Unterschied macht, ob ich sage, ja, du bist halt der Azubi, weil Azubi einfach oft eine gewisse Konnotation hat. Und da habe ich auch von Mentees und angehenden Fachkräften gesprochen, die waren also, hä, nein, bei uns heißt das so und so. Und ich meine so, hey, alles gut, wenn ihr für euch auch regional im Bundesland das so für euch definiert habt, voll okay. Ich kann euch nur sagen, warum ich sie so nenne oder gerne so nennen wollen würde. Dann lasst uns einfach hier den Konsens haben. Ich sage angehende Fachkräfte oder Mentees. Ihr wisst aber, ich meine damit die Auszubildenden oder PraktikantInnen oder was
Ja,
auch immer.
ja, ja.
Und da haben sich echt viele auch an dem Begriff tatsächlich gestört. Das war dann schon so, wo ich dachte, oh, was passiert denn jetzt hier gerade?
Okay,
So,
spannend.
da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass hier ein Begriff so eine Runde kurz crashen kann. Und zeitgleich ist es dann immer wieder total spannend zu schauen, wenn man das dann nochmal so ein bisschen einordnet und erklärt, dass dann sagen, so wie du gerade, ja, stimmt. Also lieber werde ich auch als angehende Fachkraft gesehen, weil das macht ja eher was mit mir, als wenn ich sage, du bist ja nur Praktikantin. Du bist ja nur dein Schulpraktikum hier die 3 Wochen.
Ja,
So.
ja. Ja, und ja, natürlich sind es Menschen, die in der Ausbildung sind und die dazulernen. Und ich glaube trotzdem, dass es vielleicht eine andere Wertigkeit erhält. Also vielleicht auch nicht,
Ja.
ja, aber manchmal denke ich doch, ja, also wie du sagst, in diesem Wort auszubildend liegt irgendwie manchmal so eine komische Konnotation. Das
Ja, und
ist.
lass uns doch einfach an der Stelle ganz naiv sein und daran glauben, dass es in der Wertigkeit was verändert. Im
So
Sinne der
machen wir
naiven
das.
Welt.
So machen wir das. Das finde ich sehr gut. Gibt es ein Kapitel oder einen Punkt in dem Buch, das dir besonders am Herzen liegt?
Oh, ich soll jetzt eins
Ja,
raussuchen,
ich weiß, das
weil.
ganze Buch ist wichtig, aber ich dachte, ich gebe dir eine Herausforderung. Gibt es irgendeins, wo du sagst, das ist richtig wichtig gewesen, dass das nicht rausfällt irgendwann noch im Lektorat oder so?
Tatsächlich hat sich die Frage im Lektorat Gott sei Dank gar nicht gestellt.
Oh, wie
Also,
gut.
es war tatsächlich ein rein grammatikalisch und rechtschreibliches Lektorat, nicht wie bei anderen Verlagen, wo dann auch inhaltlich nochmal gesagt, na, das müssen wir aber rausnehmen, sondern da wurde sich jetzt komplett
Ja,
auf mich verlassen.
oft ist es ja einfach eine Platzfrage, ne, dass die dann
Richtig,
sagen, oh, an
richtig.
der und der Stelle, wir müssen echt noch mal gucken, ob irgendwas gekürzt werden kann, ja.
Ich glaube tatsächlich, was für mich echt wichtig ist, war Fehlerkultur, dass ich das mit drin hatte. Ich hatte das im ersten Entwurf, das musste ich dann tatsächlich im Inhaltsverzeichnis nochmal ändern, weil ich es einmal als Fehlerkultur und einmal bei E für Erprobungskultur drin hatte. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist so ein Begriff, ich muss Erprobungskultur bei Fehlerkultur reinnehmen, weil wenn Erprobungskultur wird vielleicht bei Menschen überlesen oder ist nicht gleich so, hey, was ist das?
Ist
Ich
nicht
guck mal
so
rein.
klar, ja.
Bei Fehlerkultur ist, glaube ich, eher schon so, wo die sagen, ah ja, okay, mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Und warte mal, lass mich mal ganz kurz schauen. Fehlerkultur habe ich hier auf Seite 77.
Warte, ich guck mit.
Nee, nicht 77, sondern da, 79.
Ah.
Jetzt merke ich, fürs Inhaltsverzeichnis wäre es geil gewesen, wenn die Begriffe immer noch so eine Linie zur Zahl hätten. Dann würde man es wahrscheinlich besser finden.
Meinst du? Naja, du, wenn die
Aber gut.
Auflage nächste Woche verkauft ist, dann kannst du es ja überarbeiten.
Schön
Kein
wär's.
Problem.
Also, weißt du, ich kann ja mal kurz vorlesen.
Ja.
So, ich habe hingeschrieben, Fehler sind kein Fehler, sie sind Teil des Lernens. Was in der Begleitung angehender Fachkräfte oft als Fehler wahrgenommen wird, ist in Wahrheit ein notwendiger Schritt im professionellen Entwicklungsprozess. Denn wer lernt, handelt auf Grundlage des Wissens, das gerade zur Verfügung steht. Nicht aus Böswilligkeit, Kalkül, Nachlässigkeit oder Desinteresse. Die Handlungen, was eine angehende Fachkraft im Alltag tut, geschieht aus bestem Wissen und Gewissen. Das ist das, was ich den Menschen jetzt erstmal einfach unterstelle, ne, an dem Punkt. Die Handlung wird getragen von der aktuellen Kompetenz, von Unsicherheit, Zeitdruck oder innerem Anspruch. Deshalb darf und muss klar sein, das ist kein Fehler, das ist Erfahrung in Bewegung. Ein echter Fehler hingegen liegt dann vor, wenn eine Handlung bewusst und wissentlich, und das ist für mich ein großer Unterschied, gegen Werte, Prinzipien und pädagogische Standards, also auch gegen die Konzeption, gegen Rechte, gerichtet ist. Etwa um zu provozieren, zu verletzen oder Grenzen absichtlich zu überschreiten. Und ich bring genau dazu eigentlich immer gerne das Beispiel mit meiner allerersten Wickelsituation, wo ich das erste Mal wickeln durfte und ich habe keine Einarbeitung ins Wickeln bekommen oder irgendwas,
Und auch
sondern
spannend. Kann man auch mal
habe
machen.
dieses, ja, es Learning by Doing.
Ja.
Und dann wirst du so. Dann hat das Kind keine Windeln mehr. Ich habe alles gemacht, ne? Und neben mir stand meine Anleitung, hat da zugeguckt. Und was mache ich? Ich drehe mich um, weil die Ersatzwindeln hinter mir an einem Regal waren, und lasse die Hand von dem Kind. Und dann höre ich nur so:
Oh.
Nein, das kannst du nicht machen. Und
Mm.
hier und da. Und ich denke mir so: Scheiße, das war doch gar keine Absicht. Und wo ich mir denke, so, ich habe ja jetzt, klar, rein fachlich gesehen, kann man sagen, das war nicht okay, weil da war jetzt eine potenzielle Gefährdung im Raum, weil das Kind hätte runterfallen können und sich stark verletzen können, vielleicht sogar noch schlimmer, keine Ahnung. Aber ich habe das ja nicht gemacht, weil ich wollte, dass sich das Kind verletzt. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, weil ich das nicht mitdenken konnte. Wie denn auch? Das war meine erste Berührung mit so einer Situation in Eigenregie. Und das ist für mich, wo ich sage, das ist kein Fehler, das ist ein Lernprozess. Und dann einfach zu sagen, so, hey, als Anleitung oder als Mentorin, Begleitung, wie auch immer, wäre es ja dann zu sagen, so, hey, Sebastian, warte mal bitte ganz kurz, leg mal bitte die Hand wieder rauf. Es wäre total, oder ich lege dann als Praxisbegleitung erstmal meine Hand auf das Kind und lasse erstmal machen, und wir reflektieren dann im Nachgang und sagen so: Hey, ich habe gesehen, du wolltest dem Kind einfach echt jetzt was Gutes tun und du wolltest ihn wickeln oder sie wickeln, was auch immer. Und zeitgleich ist mir eine Sache aufgefallen. Weißt du, was ich meine? Und dann erstmal überlegen, ne, man geht die Situation im Kopf durch vielleicht und sagt: Nee, weiß ich nicht. Oder man sagt: Vielleicht der Punkt, wo ich mich weggedreht habe. Und dann. Ja, genau. Was meinst du, war denn daran vielleicht schwierig an der Situation? Ne? Und dann einfach zu sagen: Alles klar, guck mal, wir haben ja einen Fürsorge- und einen Schutzauftrag für Kinder, bla bla bla. Und dann kann ich das erklären, dann kann ich das fachlich einordnen und kann sagen: Es ist mir sehr wichtig, dass du bei künftigen Wickelsituationen darauf achtest, dass du immer eine Hand hast, und wenn es gerade nicht geht, dann nimmst du das Kind bitte mit von der Wickelkommode auf den Arm und gehst dann die Windel holen. Oder du checkst, bevor du das Kind auf die Wickelkommode setzt, vorher, ob die Windeln voll sind. Also ob die Windeln in der Windelbox sind oder
Ob
was
die
auch
Windeln
immer.
voll sind. Jawohl, die sind wohl voll. Du bist ja zum Wickeln gegangen. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja,
So.
voll. Ja,
Und das
ja.
macht halt einen Riesenunterschied, ob ich dann sage, ich bin angstbehaftet, wenn es darum geht, ich habe ein Gespräch. Oder zu sagen: Oh geil, jetzt verstehe ich das. Und da ist mir gerade niemand böse geworden, weil es ist ja am Ende erstmal nichts passiert. So, und wenn was passiert, ja, dann darf vielleicht auch ein bisschen Unmut dabei sein. Die Frage ist ja im Endeffekt, ne, wie habe ich die Person auf diesen Prozess vorbereitet?
Ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, es gab ja quasi keine Vorbereitung darauf. Man hat ja gesagt, hier, du machst das jetzt, hurra. Also ja, ich finde es auch wichtig, da noch mal immer wieder drüber zu sprechen, wie spricht man denn auch die Dinge an am Ende, ne?
Ja, das Wie ist immer wieder.
Das ist immer das, was uns beschäftigt. Davon hatten wir es ja letzte Woche auch. Wir sind jetzt schon so ziemlich am Ende eigentlich, aber ich würde gerne von dir wissen, wo kann man dich erreichen? Für was kann ich dich buchen? Wo kriege ich deine Bücher? Sowas alles.
Ja,
Der
also.
Werbeblock ist dran.
Der Werbeblog. So, Hashtag unbezahlte Werbung, die mich dann erst im Nachhinein bezahlt. Hoffentlich. Nein, also jeder, der Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten oder mich ins Team zu holen, kann das natürlich erstmal über meine Website tun, pädagogikguru.de mit AE an der Stelle. Ansonsten findet man mich auf Instagram, man findet mich auf LinkedIn. Ich habe meinen eigenen Podcast, der Kita Kompass Podcast, hattest du ja eingangs auch erzählt. Den findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Aber der erste und einfachste Kontaktweg ist tatsächlich, mir auf Instagram eine Nachricht zu schreiben und zeitgleich mich über E-Mail zu kontaktieren, bezüglich kontakt@pädagogikguru.de, auch hier mit AE. Und dann gibt es eigentlich relativ schnell eine Rückmeldung. Und man kann mich eigentlich zu sehr vielen Themen, ich bin auch sehr flexibel, Seminare selber zu erstellen, die jetzt nicht aufgelistet sind, aber tatsächlich zur wertenbasierten Arbeit, alles rund um Praxisanleitung, Kinderschutz. Das sind so meine Hauptthemen, die ich abdecke, oder für die ich gerne vorangehe. Auch Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, macht mir riesig Spaß, ist immer ein bisschen müßig, aber am Ende eine tolle Arbeit. Und ansonsten findet man, ja, wenn man meinen Namen bei Google eingibt, Sebastian Lisowski, findet man eigentlich auch meine Publikation. Oder man geht halt auf meine Website, da habe ich extra einen Unterreiter, meine Veröffentlichung. Und da findet ihr alle aktuellen Geschichten, weil sonst müsste ich jetzt sagen: Guckt bei Klett Kita vorbei, guckt bei Herder vorbei, guckt bei Don Bosco vorbei, guckt bei Betrifft Kinder vorbei. dann wird es unübersichtlich.
Ja. Das heißt, du hast die alle gesammelt und wenn jemand jetzt sagt, Mensch, das würde mich interessieren, das Buch oder jetzt auch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt ja auch die Reflexionskarten jetzt mit von dir und Annette Reisinger zu Gefühlen im Team. Das heißt, die sind alle auf deiner Homepage zum Angucken und dann kann man sich das da, wird man weitergeleitet quasi auf den entsprechenden Shop. So.
Richtig, ja, genau. Also, es sind auch keine Affiliate-Links. Ich habe davon nichts. Das ist einfach nur gleich ein Querverweis. Ihr werdet direkt in den Warenkorb geleitet. Beim Kita-Kompass ist das sogar so, wenn ihr Bock habt, das Bundle zu kaufen, hat meine Webdesignerin das so angerichtet, dass ihr dann draufklickt und dann habt ihr das Bundle schon im Warenkorb.
Oh, guck
Ja,
mal, was
gut,
alles.
ne?
Ey, du Technik, was alles geht, das ist ja unfassbar.
Du musst nur Leute dafür bezahlen, dann geht das.
Ja, klar. Haben, ne? Muss man ja nur haben. Gut, auf Instagram bist du der Pädagogik-Guru. Ja.
Ja, aber vielleicht einfach nochmal, weil wirklich sich sehr viele an diesem Namen
Da wollte
stoßen.
ich gerade drauf raus. Vielleicht erklärst du das nochmal kurz,
Ja,
wo es
vielleicht.
herkommt. Weil ich weiß, du hast es in deinem Podcast erklärt. Ich glaube, in der ersten Folge schon gleich. Aber wir können jetzt
Ja.
nicht davon ausgehen, dass die alle gehört haben.
Nee, aber falls nicht, dürft ihr das gerne jetzt tun. Nein, also ganz klassisch, ich bin da auch mittlerweile super transparent. Ich habe damals überlegt, okay, wie schaffe ich mir Sichtbarkeit auf Instagram, als ich damit angefangen habe? Und was wäre irgendwie ein witziger und cooler Name? Und es gab Karriereguru, es gab Finanzguru, es gab Urlaubsguru. So, die gab es halt alle. Und ich dachte mir so, oh geil, Pädagogikguru gibt es noch nicht, machst du einfach mal. Dass das marketingtechnisch am Ende voll der geile Move war, weil wenn du das eingibst, findest du mich. Ich brauche keine SEO-Optimierung. Gib das ein, gib meinen Namen ein, du findest das. Toll, war strategisch unbewusst schlau. Das Ding ist, die Leute denken, ich maße mir an, alles zu wissen und alles zu können und vor allem alles besser zu wissen. Nein, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles und ich kann auch nicht alles besser. Da gibt es draußen genug Menschen, kann zu diesen Themen auch überall was sagen, natürlich, aber das macht ja Expertise aus, dass man dann immer noch dieses eine Fünkchen mehr hat oder es nochmal ein Stück anders schafft. Ich will nicht sagen besser, aber anders schafft, eine Perspektive zu eröffnen, eine Perspektive zu erweitern, ein Umdenken anzuregen oder auch, wie man die Inhalte vermittelt. Ne? Es gibt auch ganz viele Menschen, die Ahnung von Praxisbegleitung haben und total toll sind, aber vielleicht kommen die Leute mit meiner Art und Weise einfach besser zurecht. Deswegen ist es für mich eher Guru übertragen gesehen zu sagen, okay, ist ja oft eher so ein spiritueller Führer, ein Mentor für viele Menschen. Und so sehe ich mich im Endeffekt als Synonym, als Pädagogik-Mentor. So. Und das geht ja dann auch mit meiner Haltung fürs MentorInnen-Sein einher. Und das ist so für mich mittlerweile ein guter Konsens für mich selber oder Konsent an der Stelle, dass ich da mit dem Begriff ganz gut leben kann. Vielleicht findet irgendwann noch mal ein Umbranding statt, dass ich dann mit meinem Klarnamen tatsächlich tätig bin. Also bin ich ja so oder so. Aber dass der Accountname sich dann einfach noch mal verändert. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.
Bleibt es erstmal so stehen. Ja, voll gut. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir das nochmal kurz einordnen. Okay, ist dir irgendwas noch wichtig zum Schluss zu sagen? Haben wir irgendwas nicht erwähnt zum Buch oder zu deiner Arbeit, wo du sagst, das wäre irgendwie gut, wenn das noch gesagt werden würde?
Ich glaube nicht. Ich denke, jede Person, die mich schon mal persönlich kennengelernt hat oder mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, wer ich bin und wie ich bin. Und dass einfach dieses Buch für mich, vielleicht tatsächlich die liebe Liana von den Juli-Kindern, hat auch das Buch auf Instagram beworben und die hat etwas gesagt, was für mich eigentlich das größte Lob war, weil ich das so gar nicht erwartet hatte. Die hat es nicht nur beworben, weil wir uns persönlich kennen, also Grüße gehen raus an dich, liebe Liana, sondern die hat in ihrem zweiten Story-Slide etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und ich war erst irritiert, als sie das gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, ja, wir arbeiten mit so vielen Inhalten aus diesem Buch, arbeiten wir schon oder so arbeiten wir. Und dann dachte ich mir so, hä? Aber das Buch ist doch gerade erst rausgekommen, wie kannst du das sagen? Und dann kam ja der Plot-Twist, dass sie gesagt hat, naja, ich habe von unseren Mitarbeitern, stellvertretende Kita-Leitung, haben wir ja zu Sebastian in die Ausbildung geschickt. Und dort hat er all diese Dinge vermittelt bekommen. Also all das, was hier drin ist, ist wirklich das, was ich an Haltung am Ende des Tages in Anleiten auf Augenhöhe vermittle. Und das war für mich, wo ich sage, geil, es ist so schön, dass genau das rüberkommt, vor allem wenn man mich kennt, dass ich da super kongruent bin mit dem, was ich tue und was ich sage, was ich vermittle. Also das ist wirklich ohne weitere Einordnung durch mich, aber das Buch ist wirklich, wenn du Praxisanleitung einfach neu denken möchtest oder Praxisbegleitung, dann kann ich dir empfehlen, hol es dir und schau immer da rein, wo du es gerade brauchst. Ich habe am Ende auch nochmal 50 Reflexionsfragen zu 5 verschiedenen Themenbereichen, die man in Reflexionsgespräche oder in Gespräche mit angehenden Fachkräften mit reinnehmen kann, die man sich selber erstellen kann. Und zu jedem Buchstaben habe ich nochmal eine kleine Mini-Methode mit reingenommen. So, da reden wir von 26 Mini-Methoden zu den Methoden, die ja zu den einzelnen Buchstaben ja sowieso nochmal stehen. Also mir war es wichtig, hier wirklich so ein Handwerkskoffer mitzugeben, dass es ist einmal Haltung, Perspektivwechsel, Methodenvielfalt mitzunehmen und einfach Verständnis für die eigene Rolle. Und das möglichst niedrigschwellig, ohne jetzt hier wieder immer im Trara unterwegs zu sein und alles immer minutiös fachlich, wissenschaftlich begründen zu müssen. Das war einfach wirklich, ja, ein kleines Mini-Lexikon zur Praxisbegleitung, das Spaß macht zu lesen und wo jeder, und wenn ich nur eine Reflexionsfrage aus einem Buchstaben rausnehme, dann habe ich, finde ich, schon eine Menge gewonnen.
Ja, also ich glaube auch, das ist super, super umfangreich und ich glaube auch, dass da alle was finden werden, was für sie gerade passt oder was sie gerade vielleicht gesucht haben. Ja, voll schön. Ich packe natürlich alle Informationen in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr dann das Instagram-Handle, ihr findet die Website und genau. Danke, dass du da warst. Das
Ich
hat mir
danke
Spaß
dir, Fair.
gemacht, wie immer.
Ja, wie immer.
Wie immer. Und genau, zu allen anderen, die nächste Folge kommt nächste oder übernächste Woche. Wir bleiben da strukturflexibel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.